Gnade und Friede sei mit euch von Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir machen weiter in unserer Galater-Reihe und ich bitte euch aufzuschlagen den Galaterbrief Kapitel 5. Den Galaterbrief Kapitel 5 und es geht heute weiter mit dem Abschnitt Verse 1 bis 6. Ihr erinnert euch vielleicht an die erste Predigt aus der Galater-Reihe. Dort hatten wir eine Grobstruktur. Wir haben gesagt, dass Kapitel 1 und 2 sich eher mit der Biografie von Paulus beschäftigen, Kapitel 3 und 4 einen theologischen Schwerpunkt bilden und dann Kapitel 5 und 6 eher den Anwendungsbereich. Das heißt, wir sind jetzt im letzten Drittel angekommen, wo es schwerpunktmäßig um die Anwendung geht. Und wir hören jetzt auf das Wort Gottes. So steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge nochmals jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er verpflichtet ist, das ganze Gesetz zu halten. Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Wir aber erwarten im Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Das ist das Wort Gottes. Der Titel der Predigt lautet »In der Freiheit bleiben«. In der Freiheit bleiben. Ich habe drei Gliederungspunkte. Erstens, steht fest, das ist Vers 1. Zweitens, seid gewarnt, sind die Verse 2 bis 4. Und drittens, was zählt, das sind die Verse 5 bis 6. Für diejenigen, die Notizen machen, wiederhole ich das gerade nochmal. Titel, in der Freiheit bleiben, steht fest, Vers 1, seid gewarnt, Verse 2 bis 4. Und was zählt, die Verse 5 bis 6. Bin ich laut genug? Jetzt erstmal im neuen Raum, kann man mich hinhören? Alles klar, es ist für mich auch übrigens sehr schön, heute zum ersten Mal hier zu predigen in den neuen Räumen. Ist eine schöne Sache. Also, das mit der Grobstruktur hatte ich schon gesagt. Wir befinden uns jetzt sozusagen im dritten Teil des Galaterbriefes. Und jetzt zum ersten Punkt steht fest, Paulus sagt, so steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Erstmal zu diesem Begriff der Freiheit. Also unter dem Wort Freiheit kann man sehr viel verstehen und es werden auch verschiedene Sachen darunter verstanden. Zum Beispiel gibt es Menschen, die in einer Diktatur leben und die würden vielleicht dann bei Freiheit zuerst an politische Freiheit denken. Sagen, ja, wir brauchen ein anderes Regime oder wir brauchen Demokratie oder sowas in der Richtung. Es gibt zum Beispiel politische Freiheit. Dann gibt es Menschen, die vielleicht sehr wenig Geld haben und die denken vielleicht erstmal an finanzielle Freiheit. Also ein Mehr an Geld, das macht mich dann frei und dann bin ich frei von meiner Armut. Bei uns im Westen ist zum Beispiel das Thema sexuelle Freiheit ein ganz großes Thema. Also Menschen wollen ihre Sexualität so gestalten, wie sie das wollen, frei von den Zwängen der Gesellschaft oder von religiöser Tradition. Ich glaube, das Credo in unserem Kulturkreis ist eher: Ich will tun, was ich will und wann und wo und wie ich es will. Und das ist dann Freiheit. Also das autonome Selbst, das Individuum ist sich selbst, will selber gestalten und entscheiden, was es tun möchte. Und ich glaube, das ist so, wenn man jetzt jemanden auf der Straße fragen würde, was Leute so unter Freiheit verstehen. Und all diese genannten Freiheitsverständnisse, die ich jetzt gerade mal angerissen habe, entsprechen nicht dem Freiheitsbegriff, von dem Paulus hier schreibt. Er meint etwas anderes. Von welcher Freiheit spricht Paulus denn? Paulus spricht hier von einer geistlichen Freiheit. Es geht um geistliche Freiheit. So, da stellt natürlich gleich die nächste Frage, was ist denn geistliche Freiheit? Geistliche Freiheit meint, dass wir frei sind von der Sünde. Wir sind frei einmal von dem Verdammungsurteil der Sünde. Es sind ja alle Menschen sind Sünder, Gott ist heilig. Wir haben es eben in der Gesetzeslesung gehört. Und wir stehen eben unter diesem Verdammungsurteil. Und geistliche Freiheit bedeutet, frei zu sein von dem Verdammungsurteil der Sünde, weil Jesus Christus unser Urteil am Kreuz auf sich genommen hat. Und unsere Strafe, den Zorn Gottes, an unserer Stelle getragen hat. Das bedeutet es, geistlich frei zu sein. Freiheit von dem Joch, wie es hier in Galater heißt, sich selber rechtfertigen zu müssen, was ja auch unmöglich ist, und Freiheit von dem Würgegriff der Sünde, auch in unserem praktischen Leben. Ja, wir sind nicht mehr unter der Herrschaft auch der Sünde, also frei von der Schuld der Sünde, aber auch frei von den irdischen Bindungen der Sünde. Also die christliche Freiheit, die geistliche Freiheit ist eine Freiheit von etwas und auch eine Freiheit für etwas. Wir sind frei von dem, von der Verdammnis der Sünde und wir sind frei für Gott zu leben und für unseren Nächsten zu leben. Das heißt, diese Freiheit ist eine doppelte Freiheit. Christen leben in einer doppelten Freiheit. Freiheit von und Freiheit für. Wie wir in dieser Freiheit leben, dazu kommen wir noch mehr im letzten dritten Punkt der Predigt. Jetzt erstmal zum zweiten Punkt. Seid gewarnt. Ich lese nochmal Verse 2 bis 4. Siehe, ich Paulus sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge nochmals jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er verpflichtet ist, das ganze Gesetz zu halten. Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Der Akt der Beschneidung, darum geht es ja im Galaterbrief, es geht nicht nur um die Beschneidung selbst, also die Entfernung der Vorhaut bei Männern, sondern dieser Akt der Beschneidung steht repräsentativ für den Versuch, durch das Gesetz gerecht zu werden. Darum geht es im Galaterbrief. Und die Irrlehrer wollen die Gemeinde eben dazu verführen, zu sagen, um errettet zu sein, reicht Christus nicht, sondern ihr müsst eben auch Teile des Gesetzes halten. Und dann kommt eben dieser symbolische Schritt der Beschneidung als Ausdruck eben dazu. Also der Akt der Beschneidung steht repräsentativ für einen Versuch der Rechtfertigung, nämlich den Versuch, durch das Gesetz gerecht zu werden, also durch Werke. Ja? Und dieser Versuch der Selbstrechtfertigung, und mehr als ein Versuch ist es ja nicht, weil es funktioniert nicht, ist aus zwei Gründen hochst problematisch. Also Paulus benutzt in diesen Versen eine sehr starke Sprache. Ihr seid losgetrennt von Christus. Warum ist er hier so scharf? Also es ist aus zwei Gründen. Erstens, das, was die Galater hier vorhaben, funktioniert nicht. Also man kann nicht durch Werke gerecht werden. Das ist der erste Grund, warum das höchst problematisch ist, das zu versuchen. Der zentrale Vers, Galater 2, Vers 16, sagt es uns, weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. So sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. Also, erstens mal, das funktioniert schon mal gar nicht. Deswegen ist das höchst problematisch, das zu versuchen. Es kann keiner. Also ich kann das nicht und von euch kann das keiner. Wir können noch nicht mal für einen Moment alle Anforderungen des Gesetzes erfüllen. Nicht mal für einen Moment. Das geht einfach nicht. Das So. Der zweite Grund, warum das höchst problematisch ist, das zu versuchen, ist, man verwirft Christus. Warum verwirft man Christus, wenn man das macht? Also Christus ist der perfekte Erlöser und Christus ist nicht teilbar. Ja? Also entweder ich glaube an Jesus als meinen perfekten Erlöser oder ich tue das nicht. Und wenn ich ihn nicht als den perfekten Erlöser erachte, der er tatsächlich ist, verwerfe ich ihn damit als Erlöser. Ja? Also Jesus ist auch nicht so eine Art 20% Erlöser. Ja, warum sage ich jetzt 20%? Ich glaube, wir haben manchmal so die Haltung, auch wenn wir das vielleicht nicht genauso, also würden das überhaupt nicht so sagen, aber auch nicht vor uns selbst, wenn wir an Gottes Standard denken und an seine Gebote, dass wir so das Gesetz vielleicht so ungefähr gefühlt zu 80% halten. Also diese Haltung, ich bin eigentlich ganz okay und ich halte das Gesetz vielleicht so zu 80% und an einem guten Tag mal mehr und am schlechten noch ein bisschen weniger, dann sind es vielleicht nur 72%. Und für den Rest ist dann halt eben Jesus da. Also die restlichen 20%, dann ist dann Jesu Blut da. Das, was dann nicht reicht, das hat dann Jesus gemacht, so für mich. Und dann passt's. Und das ist auch falsch, weil Jesus hat den Zorn Gottes am Kreuz nicht zu 20% getragen, sondern hat ihn voll und ganz getragen. Ja? Weil es zeigt eben, dass wir eine 100%ige Erlösung brauchen und wir eben gar keinen Beitrag dazu leisten. Außer eben die Schuld, die vergeben wird. Das ist sozusagen unser Beitrag zu unserer Erlösung, unsere Sünde. Also, der Weg der Glaubensgerechtigkeit mit dem Vertrauen auf Christus einerseits und der Weg der Gesetzesgerechtigkeit mit dem Vertrauen auf das Selbst, die schließen einander aus. Man kann das nicht gleichzeitig aufrechterhalten. Das geht nicht. Also wir können nicht gleichzeitig und du kannst nicht gleichzeitig auf Christus und auf dich selbst vertrauen, das geht nicht. Ja? Und deswegen sagt Paulus, wer sich beschneiden lässt und damit zum Ausdruck bringt, dass er durch das Gesetz gerecht werden will, ist losgetrennt von Christus. Ja? Weil diese beiden Systeme nicht zusammenpassen, das geht nicht. Und das ist natürlich eine sehr starke Konsequenz, losgetrennt zu sein von Christus. Ja? Für den Christen, der errettet worden ist, wird das nicht so sein. Also wir werden nicht aus Christus rausfallen, werden auch nicht losgetrennt von Christus für die wiedergeborenen Christen. Aber wir können natürlich, sag mal, unterhalb dem Segen leben, der uns eigentlich bereitsteht. Ja? Also wir werden nicht verworfen von Gott. Auch die Sünde, dass wir nicht auf Christus voll und ganz vertrauen, ist uns auch vergeben in Christus. Aber der Titel der Predigt heißt ja, in der Freiheit bleiben. Wir können natürlich unterhalb der Freiheit leben, die uns eigentlich zusteht in Christus. Und uns selber wieder ein Joch auferlegen und meinen, es liegt auch an uns. Warum ist denn Werkegerechtigkeit eigentlich so attraktiv für uns, wenn es als Joch beschrieben wird? Ich glaube, es gibt drei Punkte. Zum einen ist das unsere natürliche Haltung als Sünder. Wir sind einfach so geboren, dass wir denken, dass wir durch Werke gerecht werden wollen. Das steckt uns tief in den Knochen. In der Schöpfungsordnung ist es ja zum Teil so, man tut etwas und bekommt etwas dafür zurück. Also ich gehe arbeiten, dafür bekomme ich Geld. Also dieses Tauschdenken ist ja zum Teil einfach auch so angelegt und in dem Sinne auch normal, aber in dem Bereich der Erlösung ist es grundfalsch. Ja, dann der zweite Punkt ist Kontrolle. Also wir mögen es, Kontrolle über unser Leben zu haben oder zumindest mögen wir die Illusion der Kontrolle und vertrauen dann eben doch nicht so ganz auf Jesus und denken, wenn wir selber so da so ein bisschen rummauscheln, dann ist das vielleicht ganz gut. Und letztens ist Stolz. Also wir sind stolz. Ja, wir wollen eigentlich letztendlich dann doch uns selber auf die Schulter klopfen und sagen, ah, Gott kann richtig froh sein, dass ich in seinem Team bin. Ja, und das haben wir alle. Oder meine Gemeinde kann richtig froh sein, dass ich in der Gemeinde bin. Also eigentlich bin ich doch ein guter Christ. So. Wenn man nicht so sehr auf die Schulter, eigentlich bin ich ein guter Christ. Das ist eigentlich so dieser Gedanke, man möchte doch selber was darstellen, zumindest vor sich selbst. Also wir sind stolz, deswegen neigen wir dazu, uns dem Gesetz zuzuwenden als Mittel der Erlösung. Kommen wir jetzt zum letzten Punkt, der dritte Punkt, was zählt? Verse 5 bis 6, ich lese sie nochmal. Wir aber erwarten im Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Wenn wir uns auf Vers 5 schauen, wirkt es erstmal so, als sei Rechtfertigung ein Prozess. Wir warten auf die Rechtfertigung im Himmel, weil wir warten auf die Hoffnung der Gerechtigkeit. Das bedeutet nicht, dass Rechtfertigung ein Prozess ist, sondern wir sind vollkommen gerechtfertigt in Christus. Es bezieht sich hier aber auf den Himmel. Also wir sind noch nicht im Himmel. Der Urteilsspruch steht fest, wir sind gerecht in Christus. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, ist gerecht in Christus. Amen, das war's. Es ändert sich nicht mehr. Aber es wird noch ein Endgericht geben. Und ich sage mal so, die letzte Kundgebung dieses Urteilsspruches, die steht noch aus. Also es meint einfach, wir warten auf die Hoffnung der Gerechtigkeit, wir sind noch nicht im Himmel. Das ist einfach das, was das meint. Es ist aber kein, vielleicht kommt es dann doch nicht, sondern wir sind einfach noch nicht im Himmel. Das zu dem Vers. Und dann zu Vers 6. Also Paulus macht hier deutlich, dass es gar nicht um Beschnittensein oder auch um Nichtbeschnittensein geht, sondern dass es eben um Christus geht. Also wir sind nicht errettet durch unsere Werke. Das wäre die Beschneidung, der Weg der Beschneidung. Wir sind auch nicht errettet durch unsere Nichtwerke. Das wäre der Weg des Unbeschnittenseins. Also wir sind auch nicht errettet durch das, was wir unterlassen. Ja? Und wir, wenn wir das hier so lesen und sagen, ah, die Galater, die wollten sich da beschneiden lassen, wie blöd war das denn? Und die haben gar nicht auf Christus vertraut. Und Paulus sagt eigentlich hier auch, ihr, die ihr das nicht macht, ihr braucht auch nicht stolz zu sein darauf, dass ihr es nicht macht. Ja? Also wir brauchen uns auch nicht wiederum darüber erheben, dass wir nicht so sind wie die dummen Galater. Ja? Also es geht darum, nicht das, was wir tun, errettet uns. Das, was wir nicht tun, errettet uns auch nicht. Sondern Christus rettet uns und Christus allein. Und das schließt unsere Beteiligung daran aus. Also es geht nicht um unseren Wandel, um unsere Performance, sei sie positiv oder negativ. Und dieser Glaube an Christus allein, der führt dann dazu, dass wir lieben. Der führt dazu, dass wir unseren Nächsten lieben. Ja, der Glaube, der durch Liebe wirksam wird. Ja, und das Joch der Knechtschaft, von dem es in Vers 1 heißt, das ist ja eine Last, die dazu führt, dass ich eher dazu geneigt bin, mich um mich selbst zu drehen. Ja, weil ich ständig frage, wo stehe ich jetzt gerade auf der Leiter in den Himmel, auf welcher Sprosse stehe ich? Wenn ich das tue, also wenn ich diesen Weg der Gesetzesgerechtigkeit gehe, dann ist mein Blick selten auf meinen Mitmenschen. Ja, ich mich ja ständig um mich selbst drehe, um zu gucken, wie es so läuft. Ich habe dann auch weniger Zeit für meine Mitmenschen und ich habe auch weniger Kraft, um meinem Nächsten zu dienen. Weil ich muss mich ja selber rechtfertigen, das ist ganz schön anstrengend. Ja, wenn ich den Weg der Selbstrechtfertigung gehe, stehe ich trotzdem noch vor der Herausforderung, meinen Nächsten zu lieben, weil das sagt ja Jesus, ja? Lieb Gott von ganzem Herzen und lieb deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist aber im Weg der Gesetzesgerechtigkeit unmöglich. Ja? Weil, wenn ich das Gebot der Nächstenliebe befolgen will, um errettet zu werden, also wenn das meine Motivation ist, auch wenn es eine heimliche Motivation ist, oder wir würden vielleicht sagen, um mich besser zu machen vor Gott, mich angenehmer zu machen vor Gott, um mich angenehmer zu machen von mir selbst. Wenn ich das tue, dann liebe ich nämlich meinen Nächsten gar nicht. Weil ich ihn als Mittel zum Zweck missbrauche. Also ich instrumentalisiere dann meinen Nächsten, meinen Mitmenschen für mein Heil. Ja, und das ist keine echte Liebe, sondern das ist Selbstliebe. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es unmöglich ist, Gottes Gebote zu halten, besonders die Gebote der Nächsten zu lieben. Weil ich in dem Moment, wo ich aus Eigeninteresse mich dem Nächsten zuwende, habe ich das Gebot der Nächstenliebe ja schon gebrochen, nämlich auf der Motivationsebene, weil es mir ja gar nicht um den anderen geht, sondern um mich selbst. Letztendlich mache ich dann aus dem Gebot der Nächstenliebe so ein Tauschgeschäft. Also ich hab dich lieb und dafür hat Gott dann mich lieb. Das ist so ungefähr das, was dahinter steht. Das wäre der Weg des Gesetzes, also der Weg der Gesetzesrechtfertigung, Rechtfertigung aus Werken. Aber der Weg der Rechtfertigung aus Glauben oder durch Glauben an Christus allein, der ist anders. Anders ist es, wenn es um die Rechtfertigung durch Glauben allein geht, wenn das meine Grundlage ist. Wenn ich durch Christus in einer versöhnten Beziehung zu meinem Schöpfergott stehe, dann bin ich frei, meinen Nächsten wirklich zu lieben. Oder erst dann bin ich wirklich frei, meinen Nächsten wirklich zu lieben. Orientiert an dem Willen Gottes kann ich meinen Mitmenschen dienen und Gutes tun, ohne mich heimlich vor Gott damit besser machen zu wollen. Oder ohne eine Gegenleistung von meinen Mitmenschen zu erwarten. Also sinngemäß nach Luther, Gott braucht meine guten Werke nicht, aber meine Mitmenschen schon. Ja? Also wenn diese Beziehung zum Schöpfergott, wenn die in Ordnung gebracht ist, dann fällt ja alle Notwendigkeit der Selbstrechtfertigung fällt dann weg, die schmelzt weg, weil Christus das alles für mich getan hat. Ja? Und wenn diese Beziehung wieder klar ist, dann muss ich mich nicht vor mir selber rechtfertigen, das fällt auch weg. Und dann wird der Blick frei für meine Nächsten. Ja? Also um es ein bisschen technisch auszudrücken, Rechtfertigung aus Glauben allein führt zu einer Horizontalisierung der guten Werke. Ja? Vertikal ist es in Ordnung und dann gucke ich mal, was ist denn eigentlich links und rechts von mir? Wer könnte meine Hilfe gebrauchen? Also die versöhnte Beziehung zu Gott sollte ja des Christen höchstes Gut sein oder Gott selbst. Ja? Und demnach brauchen wir dazu nichts mehr und sind wirklich freigesetzt, unseren Mitmenschen in selbstloser Liebe zu dienen. Ja? Und das ist eben auch wichtig, dass Paulus das jetzt hier an dem Anfang sag mal, des dritten Teils des Galaterbriefes deutlich macht. Der Vorwurf, auch dem er sich im Römerbrief dann ausgesetzt sah, ist ja immer, wenn man das lehrt, wenn man sagt, der Sünder wird allein durch Glauben gerecht, das führt dann dazu, dass man den Leuten einen Freibrief in die Hand gibt, dass sie leben können, wie sie wollen. Paulus sagt, das Gegenteil ist der Fall. Eigentlich kann man erst dann wirklich Gott dienen, weil man dann frei ist, wirklich zu lieben. Ja, und diese Liebe, dieser Ausdruck des wahren Glaubens, das bedeutet, wenn man das macht, dann steht man fest in der christlichen Freiheit, zu dem wir in Vers 1 aufgerufen sind. Und ich bete, dass wir alle darin zunehmen mögen in der Gnade Gottes. Amen.